Ja, ich lese euch jetzt was. Wie gesagt, 4,5 Seiten, 4-mal umblättern. Glaube, es ist, wird weniger neu sein, aber die Perspektive ist neu, weil das, was jetzt kommt, kennt ihr ja. Christliche Geschichte, Passionsgeschichte und so weiter. Aber die Perspektive darauf ist vielleicht für manche neu und überraschend. Ja, wir haben über die religiösen Kulte gesprochen. Also Girard macht ja eine grundlegende Unterscheidung. Das ist wahrscheinlich auch nicht direkt PC, zwischen den archaischen Religionen und der christlichen Religion. Vielleicht auch ein Mitgrund, warum er ignoriert wird. Es gab ja so eine lustige Publikationsgeschichte, nachdem ich die letzten Bücher alle auch versucht habe zu rezensieren und das auch gemacht habe, sogar in unserer linken Stadtzeitung Falter habe ich die eingeschmuggelt. Und da habe ich Ewigkeiten auf das letzte Girard-Buch gewartet, im Angesicht der Apokalypse. Da geht es um die Rivalität Deutschland-Frankreich, also geht immer um Rivalitäten. Und es ist, war bei Suhrkamp angekündigt und es ist nicht und nicht erschienen. Jahrelang haben die das wieder um ein Quartalsemester verschoben, eineinhalb Jahr und dann wieder, dann habe ich schon geschrieben, ist das Buch, wann kommt es? Ja, wir wissen es nicht, bis es dann schließlich 3 Jahre später bei Matthes und Seitz, dem derzeit mutigeren Verlag, erschienen ist. Und insgeheim hätte ich gern mal Mäuschen gespielt bei den Sitzungen, ich weiß nicht, wer da drinnen sitzt bei Suhrkamp im obersten Rat. Ich glaube, sehr viele Herren der 68er-Generation, warum die das Buch abgeschossen haben, nach 3 Jahren immer hin und her schieben, das finde ich, da wäre ich gern dabei gewesen, das zu hören. Das Buch ist erschienen bei Matthes und Seitz, ich habe es nicht mitgebracht. Ich sage vielleicht ganz am Schluss noch was zu den Büchern, weil manche davon eignen sich als Einstieg und manche sind schon mehr die schwere Kost. Wenn jemand Lust hat, sich damit zu beschäftigen ein bisschen. Ja, in den Anfängen der religiösen Kulte dienten vor allem Menschen als Opfer. Darauf deuten zahlreiche textliche und archäologische Indizien hin. Doch nach und nach traten Tieropfer an ihre Stelle, die allerdings fast überall als weniger wirksam angesehen wurden. Bei äußerster Gefahr kehrte man auch noch im klassischen Griechenland zum Menschenopfer zurück. Glaubt man Plutarch, dann ließ Themistokles am Vorabend der Schlacht bei Salamis unter dem Druck der Menge persische Gefangene opfern. Das war 480 vor Christus. Muss nach Christus heißen. Egal. Alle großen Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus, vollzogen den Schritt der Ersetzung der Menschenopfer durch Tieropfer, Opfer von Gegenständen, sowie Nahrungsmittel oder Blumen und symbolische, also innerliche Opfer. Dieser Umbruch kennzeichnet die Spätantike von etwa 300 bis 600 nach Christus, in der das Gleichgewicht von Mythos und Ritus durch die Weiterentwicklung von Judentum und Christentum erschüttert wurde. Sacrificiorum aboliatur insania. Der Wahnsinn der Opfer soll beendet werden, lautet ein Gesetz Konstanz des Zweiten, das Eingang in den Codex Theodosianus fand. Das war am Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus. Dem endgültigen Verbot war eine tiefgreifende Veränderung des Opferrituals vorangegangen. Die religiösen Transformationen der Spätantike legten in großem Maße den Grundstein für die europäische Kultur, stellt Guy Strumser fest, Professor für monotheistische Religionen an der Universität Oxford und Mitglied der Israelischen Akademie der Wissenschaften. Dabei spielte das Judentum eine entscheidende Rolle. Ohne seinen Beitrag zu beachten, so Strumser, sei es unmöglich, diese Veränderungen zu verstehen. Die Geschichte kennt jeder, auch weil sie zu den Grundtexten des Judentums, Christentums und des Islam gehört. Im Alten Testament, in der Genesis Kapitel 22, wird sie so erzählt. Gott fordert von Adam, seinen Sohn Isaak zu opfern. Abraham. Genau, nein, das war spät, das war früher, ja. Aber als Abraham den Altar gebaut hat und den Sohn darauf legen will, ruft ihn Gott zurück. Abraham solle gegen das Kind keine Hand erheben. Stattdessen findet er einen Widder, den er nun opfert. Aus dem Menschenopfer wurde ein Tieropfer. Im Buch Amos kritisiert Gott selbst die Opfer der Menschen. Im Abschnitt über den wahren Gottesdienst heißt es, Zitat, ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe keinen Gefallen an euren Gaben und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Harfenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also der wird Opfer durch Recht und Gerechtigkeit ersetzt. Das Judentum sollte nach Strumsa die erste opferlose Religion werden. An die Stelle des Opfers traten die Regeln des Verhaltens, also Recht und Gerechtigkeit, gemäß der Halakha und die Interpretation der Schriften, sowie Fasten, Gebet und Almosen. Der Bereich des Sakralen wurde immer mehr dem Privaten zugeordnet und die öffentliche Domäne dem Profanen. Diese Entwicklung führt Strumsa maßgeblich auf die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zurück. Ohne einen sakralen Raum konnten die öffentlichen Kulthandlungen nicht mehr stattfinden, was zu einer Verinnerlichung, Privatisierung und Modernisierung der Religion führte. Man kann wohl behaupten, dass mehr als jedes Ergebnis des jüdischen Krieges die allzu langsame Transformation der Religion in Gang setzt. Man kann wohl behaupten, dass mehr als jedes andere Einzelereignis die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 durch Titus als Ergebnis des jüdischen Krieges die allzu langsame Transformation der Religion in Gang setzte, der wir unter anderem die europäische Kultur zu verdanken haben. Begonnen hatte alles mit dem hebräischen Prophetentum, mit dem die ethische Sorge um sich selbst und seinen Nächsten erstmal Platz in der Religion erhielt. Zunächst ein Vorrecht der Eliten, sollten sich diese neuen Ansprüche durch das Christentum rasant verbreiten. Sein Modell gründete nicht auf Bildung und Herkunft, sondern auf einer religiösen Praxis, die sich durch Übereifer, Exzentrik und die Neigung zur öffentlichen Darstellung derer auszeichnet, die Max Weber die religiösen Virtuosen nannte. Die religiöse Praxis der Juden definiert sich fortan, ebenso wie die der Christen, zumindest theoretisch durch Mehrleistung. Die neue Praxis kann tatsächlich das Opfer ersetzen. Gott schätzt das zerknirschte Herz und den guten Willen, beide von Natur aus unsichtbar. Gott, hieß es, lasse sich weder durch Rauch noch durch den Geruch von verbranntem Fleisch etwas vortäuschen. Die Geburt der Gesinnungsreligion, mit der jener Wettbewerb Einzug in die Frömmigkeit hielt, der sich im heutigen Diskurs der Political Correctness säkularisiert hat. Also immer noch frömmer zu sein, wenn man einen Ritus vollfüllt, kann man das nicht machen. Der wird exakt so ausgeführt, wie er geschrieben steht oder überliefert wurde. Und mit dieser Verinnerlichung natürlich ist es möglich, dass andere manche frommer sind als andere. Der rituellen Reinigung der schmutzigen Gewalt durch Opfer folgt die seelische Reinigung, die Prüfung seiner selbst auf Sünden. Das christliche Selbst ging nicht in der Gemeinschaft unter, sondern wurde zu einem Wahrzeichen seiner selbst. Das wurde durch die Praxis des Lesens unterstützt. Judentum und Christentum sind Buchreligionen und kreisen um zentrale Schriften, sagt Strumsa, der das Christentum nonchalant als Taschenbuchreligion bezeichnet. Die Christen schrieben viel und sie trachteten danach, ihre Botschaft zu verbreiten und entwickelten damit Textsorten, die man getrost als Vorläufer der modernen Werbung betrachten darf, so Strumsa. An die Stelle des Opfers trat nicht nur bei den Rabbinen, sondern auch im frühen Christentum die Erzählung des Opfervorgangs. Aus dieser Perspektive betrachtet scheint es, dass die heutige Obsession der Medien mit dem Thema tatsächlich alte Wurzeln hat. Denn auch sie liefern immer nur das eine, Geschichten von Opfern, in immer neuen Variationen. Erzählungen über Opfer beinhalten implizit oder explizit Bewertungen. Noch heute wird das Opfer quasi heilig gesprochen, der Täter verurteilt, während sich der Erzähler nur allzu gerne einen moralischen Orden um den Hals hängt. Die Erzählungen des Alten und Neuen Testaments kreisen um das Opfer. Auch in ihnen wimmelt es von Gewalttätigkeit und Sündenbockmechanismen, stellt auch René Girard fest, mit einem wesentlichen Unterschied, der Interpretation. Während in den Mythen die Opfer nicht sichtbar sind, weil sie als Täter gelten, werden sie hier als Opfer anerkannt. Im Alten Testament bekommt das Opfer eine Stimme. In den Mythen wird ja nur über das Opfer erzählt, das aber ein Täter ist. Das Opfer ist kein Gott mehr. Es wird vermenschlicht, wehrt sich gegen die Beschuldigungen und wird von der Erzählung als nicht schuldig dargestellt. So wie der zwar hochnäsige, aber unschuldige junge Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird und ihnen später verzeiht. Die Leidensgestalt Hiob und auch die Opfer in den Psalmen lehnen sich gegen ihr Schicksal auf. Die Opfer des Alten Testaments werden somit nicht mehr einmütig und mit eigener Zustimmung, also sozusagen totalitär verurteilt, so wie noch im 20. Jahrhundert in den stalinistischen Schauprozessen, wo das Opfer sich ja unbedingt als schuldig bekennen musste und damit zum Sinnbild für die Archaik und Grausamkeit dieser Form von Gerichtsbarkeit wurde. Die jüdische Religion entgöttlicht die Opfer. Also wir haben ja gesagt, dass in den archaischen Mythen das Opfer vergöttlicht wurde. Die jüdische Religion entgöttlicht die Opfer und entviktimisiert das Göttliche. Der Monotheismus ist Ursache und Folge dieser Revolution zugleich, sagt Girard. Denn im Monotheismus ist die Produktion von neuen Opfern durch die Göttern durch die Produktion von neuen Opfern unterbunden. Ein bemerkenswertes Argument in Zeiten, wo der Monotheismus gerne für die meisten Übel der Welt verantwortlich gemacht wird, so als ob es diese vor seiner Erfindung ein friedlicher Ort gewesen wäre. Es gab nur noch einen Gott. Und dieser eine Gott, Yahweh, war kein ursprüngliches Opfer. Auch Jesus geht nicht aus dem Missverständnis über das Opfer als Gott hervor, sondern indem er die Wahrheit über den Opferungen an seinem eigenen Leib demonstriert und ihre Wirksamkeit damit zersetzt. Das ist eigentlich die Grundthese. Lese ich nochmal vor. Auch Jesus geht nicht aus dem Missverständnis über das Opfer oder Verschleierung des Opfervorgangs als Gott hervor, sondern indem er die Wahrheit über die Opferungen an seinem eigenen Leib demonstriert und ihre Wirksamkeit damit zersetzt, weil der Opfervorgang als Prozess kollektiver Gewalt funktioniert ja nur, wenn er unbewusst ist. Und ich werde es ihr noch mehrmals ausführen, weil das muss man erstmal eine Weile behirnen. Jesu Passion demonstriert in der Lesart von René Girard nicht nur eindrücklich, dass das Opfer unschuldig ist, sondern damit auch gleichzeitig, wie der mimetische Furor sich zusammenbraut, das alle gegen alle zum alle gegen einen umschlägt, kurz den mimetischen Prozess als solchen. Girard liest die Bibel, Altes und Neues Testament, also als Erkenntnisgewinn seiner Autoren über den mimetischen Prozess, jenen Opfermechanismus, der die menschlichen Gemeinschaften über so lange Zeit zumindest vorläufig befriedet hat. Diese Offenlegung des mimetischen Prozesses, der in den Mythen stets verschleiert wird, stellt für ihn das Hauptthema der Anthropologie des Evangeliums dar. Zitat: Die Kollektivgewalt so präzise wie die Evangelien darzustellen heißt, ihr in den von den Mythen zugestandenen positiven religiösen Wert abzusprechen. Heißt, sie in ihrem rein menschlichen Schrecken als moralisch schuldig zu betrachten. Heißt, sich von den mythischen Illusionen zu befreien, welche die Gewalt entweder in eine lobenswerte, heilige, weil der Gemeinschaft nützliche Handlung verwandelt oder aber sie vollständig ausblendet, wie das heutzutage in der wissenschaftlichen Mythenforschung geschieht. Diese zieht es ja bekanntlich vor, die Mythen als naiv und fröhlich anzusehen und ihre Grausamkeit und Irrationalität auszublenden. Freilich bezieht sich der christliche Ritus immer noch auf das Opfer, vollzieht es aber auf einer rein symbolischen Ebene, im unblutigen Gedenken an den Kreuzestod Jesu, im Abendmahl während des Gottesdienstes, der eucharistischen Liturgie. Das Opfer Jesu war, zumindest theoretisch, in der Interpretation von Gistrumser auch das letzte Menschenopfer. Zitat: Die offen bekundete Abscheu der Christen vor dem Opfer im Allgemeinen und ihr Grauen vor dem Menschenopfer im Besonderen spielten eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Ausmerzung des Menschenopfers in den Mittelmeerländern. Das war für mich auch sehr überraschend und erschreckend. Bis zum 4. Jahrhundert sind hier noch Menschen geopfert worden. Also so lange ist es jetzt auch wieder nicht her, finde ich. Und das ist historisch verbürgt. Opfer werden, das hieß jetzt, mit Jesus Christus bezeugen, dass das Opfer unschuldig ist. Die Evangelien sind in der girardschen Lesart im wahrsten Sinne des Wortes Offenbarung, die Offenlegung einer Wahrheit, die dem Menschen so unerträglich war, dass er sie bis dahin nicht betrachten konnte, seiner eigenen Gewalttätigkeit. Zitat: Indem Jesus die Gewalt bis ans Ende erleidet, offenbart und entwurzelt er die strukturale Matrix jeder Religion. Muss man auch mal sickern lassen. Die Passion, die Kreuzigung Jesu, trägt nach Girard sämtliche Züge von Mythen, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Sie spricht nicht das Opfer schuldig, sondern die Täter. Jesus wird geopfert, aber gegen alle Gewalt. Er verlangt nicht nur, seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst und die andere Wange hinzuhalten, wenn man geschlagen wird. Für die Überwindung der gefährlichen zwischenmenschlichen Mimesis bietet sich Jesus selbst als positives, weil gewaltfreies Vorbild an. Indem die Christen danach streben, Jesus zu imitieren, ihm nachzufolgen, ist die Rivalität, zumindest theoretisch, von den Mitmenschen abgelenkt. Satan heißt im Johannesevangelium, war ein Mörder von Anfang an und ein Lügner. Im Altgriechischen bedeutet Satan der Ankläger und Paraklet der Heilige Geist, der Anwalt der Opfer oder Verteidiger der Angeklagten. Die satanische Ordnung bedeutet demnach die Ordnung der unschuldigen Opfer und der vertuschten Morde, die durch den Tod Jesu sichtbar gemacht wurde. Jesus ist das absolut unschuldige Opfer und die Evangelien die Erzählung des Prozesses seiner Opferung, der mimetischen Ansteckung, die sogar die Jünger ergreift, und des Erscheinen eines neuen Gottes, der Wiederauferstehung. Fand ich auch super interessant, weil all diese Opfer sind ja wieder auferstanden als Götter und Jesus auch, aber diese Parallele interpretiert Girard immer ein bisschen anders. Hatte Girard den Begriff Opfer für den Tod Jesu in früheren Schriften noch abgelehnt, weil Jesu in seiner Lesart nicht in einem Opferakt, sondern gegen alle Opferakte stirbt, damit es überhaupt keine Opferakte mehr gäbe, so sollte er diese Auffassung später revidieren, auch wenn er sich der Vermischung von archaischem Opfer und Opfer Christi vehement entgegenstellt. Zitat: Christus bejaht es, zur Überwindung aller blutigen Opfer geopfert zu werden. Und ich bin jetzt der Überzeugung, dass seine Selbsthingabe, so paradox es auch scheinen mag, letztlich in Begriffen des Selbstopfers beschrieben werden muss. Ja, vielleicht ist das noch eine Diskussion wert später. Das Lamm Gottes stirbt den Tod eines Sündenbocks und unterbindet damit zumindest in unserer Kultur die weitere Herstellung von Heiligen durch Gewalt. In dem darauf folgenden entmythologisierten Zeitalter gibt es keine versöhnenden Opfer mehr mit weitreichenden Implikationen. Obwohl die Logik der Gewalt vorläufig das letzte Wort hat, ist die Logik der Gewaltlosigkeit überlegen. Denn sie versteht die Logik der Gewalt und versteht auch sich selbst. Dazu ist die Logik der Gewalt nicht fähig, meint Girard. Natürlich gibt es heute immer noch Opfer, aber seit dieser Aufklärung durch die Evangelien kann und wird immer irgendwo jemand aufstehen und sagen, das Opfer war unschuldig. Die mythische Einmütigkeit ist verloren. Heute sind wir sogar so weit, dass das Opfer per se unschuldig sein muss. Ein schuldiges Opfer gilt schon als Contradictio in adjecto. Auch wenn manche Christen weiterhin Gewalt als probates Mittel ansehen, mit dem Neuen Testament lässt sich diese nicht legitimieren. Die Logik der Vergebung beendet zumindest theoretisch die Spirale von Gewalt und Rache. An mehreren Stellen seines Werks analysiert Girard die Geschichte der Ehebrecherin. Mit den berühmten Worten: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, lässt Jesus hier die Luft aus einer erhitzten Menschenmenge. Heute würde man es die Einleitung eines gruppendynamischen Prozesses nennen. Warum ist niemand bereit, bewusst den ersten Stein zu werfen? Zitat: Wer ihn wirft, hat niemanden, den er nachahmen kann. Es gibt nichts Leichteres, als ein schon vorhandenes Vorbild nachzuahmen. Mit einem Beispiel voranzugehen, ist etwas anderes. Mit seinen Worten löst Jesus die gewalttätige Einmütigkeit, die bereit ist zur Steinigung. Auch so, wir haben ja gesagt, in den Mythen, das sind immer kollektive Morde, also Steinigung, Stufen von Klippen und so weiter. Löst er die Menge auf. Einer nach dem anderen geht und das Individuum erscheint. Für Girard ein Hinweis darauf, dass sich auch das Gute nur durch Nachahmung durchsetzt. Mythologische Gewalt ist einmütig, aber die Jünger bzw. Apostel, die von der Auferstehung zeugen, stellen eine dissidente Minderheit dar, die es in den Mythen nicht gibt. Und erliegen während der Passion trotzdem dem kollektiven Druck, der mimetischen Ansteckung. Die von Jesus selbst vorausgesagte Verleugnung durch Petrus ist dafür nur das bekannteste und spektakulärste Beispiel. Zitat: Das Christentum spiegelt die Gewalt, die die Menschen stets auf ihre Gottheiten projiziert haben, auf sie selber zurück, resümiert Girard. Gerade deshalb beschuldigen wir es, uns Schuldgefühle einzuimpfen. Und diesbezüglich haben wir sogar recht. Denn es muss, um unsere Opfer zu verteidigen, deren Verfolger verurteilen, also uns selber. Indem Girard das Neue Testament nicht als heilige Schrift liest, sondern interpretiert, wie jeden anderen Text auch, entdeckt er dessen Erkenntniskraft. Sein 2002 erschienenes Buch »Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz« nennt er denn auch im Untertitel eine kritische Apologie, das heißt Rechtfertigung des Christentums. Biografisch gesehen ging bei Girard, das habe ich schon erwähnt, die Entdeckung des mimetischen Zyklus, den er in Das Heilige und die Gewalt von 1972 aus den Mythen filterte, übrigens der Entdeckung des Christentums voraus. Zu seiner eigenen Überraschung fand er diesen Teufelskreis der Gewalt im Zuge der darauf folgenden Forschungen in den Evangelien bereits vollkommen erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass das Christentum in seiner 2000-jährigen Geschichte keine Opfer mehr produziert hätte. Im Gegenteil, die offenbare Gewalt der christlichen Geschichte und die Tatsache, dass das Christentum schon bald seinen Sündenbock gefunden hatte, die Juden als Mörder Jesu, gehören in dieses unrühmliche Kapitel, das Girard immer wieder thematisiert, ebenso wie Inquisition und Hexenverbrennungen. Der Jahrtausende alte christliche Antisemitismus stellte keine unwesentliche Voraussetzung zur Vernichtung von Millionen Juden während des Nationalsozialismus dar, des schlimmsten Kapitels des christlichen Abendlands. Selbst dann, wenn dieser Völkermord von antichristlichem Opferwillen zeugen sollte. Für Girard stellt dieses historische Christentum, das sich trotz und gegen das Neue Testament dem Opferdenken verschrieb und somit sakrifiziell blieb, das heißt, besonders im Mittelalter mit seinen Kreuzzügen, Inquisitionen, Juden- und Hexenverfolgungen Züge einer Opferreligion trug, ein fundamentales Selbstmissverständnis dar, was für ihn für die Stärke des von den Evangelien aufgedeckten Mechanismus spricht. Auch heute können wir nicht aufhören mit der Herstellung von Opfern via Sündenbockprozessen und niemand weiß, ob die Menschheit jemals ohne sie wird leben können. Auch dem zeitgenössischen intellektuellen Diskurs bleibt das Christentum weitgehend ausgeschlossen. Für Girard stellt es aus diesem Grund selbst einen Sündenbock dar. Ihm wird alle Schuld an vergangener Unmoral zugeschrieben. Das mag biografische Gründe haben in einer Generation, deren Kindheit von einer unterdrückenden und womöglich bigotten Kirchenmoral geprägt war und die immer wieder intensiv diskutierten Missbrauchsskandale durch Geistliche bedeuten natürlich Wasser auf diese Mühlen. Es scheint paradox. Das christliche Gedankengut hat den Geruch des Peinlichen. Kein Philosoph und kein Politiker, nicht einmal der christlich-konservativen Parteien, würde in einer Talkshow Jesus zitieren. Aber insgeheim dominieren christliche Werte, die Sorge um die Opfer und die kompromisslose Forderung nach Gewaltlosigkeit, den öffentlichen Diskurs. René Girards kritische Apologie des Christentums wirft sogar, wenn man Girard nicht bis zum Ende folgt und annimmt, dass hinter einer solchen Offenbarung nur ein Gott stecken kann, weil sie das denkbar Unwahrscheinlichste darstellt, ein neues Licht auf eine der grundlegenden Schriften unseres Kulturkreises. Sie liest das Neue Testament als Aufklärung und könnte sich damit imstande erweisen, auch Skeptiker und Agnostiker oder Atheisten mit dem christlichen Erbe zumindest teilweise zu versöhnen. Denn die Betonung der Ungerechtigkeit des Opfervorgangs, die Abschaffung des Sakralopfers als Mittel der Gemeinschaftsbildung und die damit einhergehende Gewaltkritik stellen eine bleibende zivilisatorische Leistung dar. Ja, soweit, so gut. Schauen wir mal, ob alle erschlagen sind oder gleich Fragen aufpoppen.
Eine Frage vorweg. Glaubt Girard jetzt, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist? Oder ist das Neue Testament für ihn so ein Mythos-Erklärungs-Dingsbums-Schrift?
Er ist konvertiert. Er glaubt, würde ich mal, hat geglaubt, er ist hier gestorben vor 2 Jahren. Aber das Interessante ist für mich, dass man das, um das zu verstehen, nicht glauben muss. Aber er, das habe ich im letzten Absatz gelesen, er findet, dass diese Geschichte ist so unwahrscheinlich, dass sie von selbst passieren kann, dass ihn das überzeugt hat, das für wahrzunehmen. Aber das Interessante dabei ist für mich, dass es jedem offen gelassen wird, sozusagen. Damit. Aber er ist Christ geworden, dann durch diese Entdeckungen.
Wir haben ja jetzt gerade gehört, die Geschichte von der Opferung Isaaks als ganz zentrales Ereignis, wo Gott erst verlangt, dass ein Mensch, ein Sohn geopfert wird, dann das Verbot ausspricht, dieses, sag mal, das Menschenopfer zu bringen. Und dann gibt es noch ein Detail. Dann taucht dieser Widder auf, der dann anstelle des Menschen geopfert wird. Genau, das habe ich schon gehört. Und jetzt haben wir plötzlich diesen dritten Terminus. Wir haben den Sündenbock, der aber eigentlich nochmal mit einer anderen Funktion belegt ist. Weil der Sündenbock wird ja als Platzhalter genommen für alles das, was auf dieses Tier draufgelegt wird. Und das heißt ja, der Sündenbock wird in die Wüste gejagt. Ist aber eigentlich in dem Sinne nicht das Opfer, in diesem, ja, in dem Sinne, dass ich etwas verbrenne oder beziehungsweise dass ich etwas töte, damit etwas wieder in Ordnung kommt oder damit wieder Gerechtigkeit hergestellt wird. Der Sündenbock soll ja nur die Schuld auf sich nehmen und dann.
Er wird in die Wüste gejagt, also in der Wüste hat man, glaube ich, nicht viel Überlebenschancen, ne? Das ist, scheint mir, wenn man das mythengeschichtlich interpretiert, ist es schon so ein Widerschein dieses Mechanismus. Ne?
Gibt es bei Girard jetzt so eine Definition oder eine Differenzierung zwischen Sündenbock, Opfer? Gut, jetzt können wir noch sagen, wir haben auch noch diese zwei Doppelbedeutungen, Opfer als Sacrifice, Sacrifice und Victimisierung gestern, heute Sakrifizierung. Eigentlich müsste es ja im Prinzip dann noch diese dritte Definition bei ihm geben.
Naja, eigentlich in diesem mimetischen Zyklus, den ich ja dargestellt habe, da ist das Opfer ein Sündenbock. Weil es wird ja, dem werden ja Sünden angelastet, die er nicht begangen hat. Also da kommt irgendein Fremder, wird ermordet und dann lasten die dem irgendwelche Sünden ab. Und es gibt wahnsinnige Mythen, Mythen und Kultsysteme in Afrika zum Beispiel, die Opfer vorher zwingen, Sünden zu begehen, Gewalttaten zu begehen und sie dann erst umbringen. Also dieser Sündenbockmechanismus, es ist wirklich erstaunlich, den gibt es in allen Kulturen offenbar. Und zum Teil eben wird das Opfer erst gezwungen. Manchmal ist das Opfer auch der König, da gibt es das afrikanische Sakralkönigtum, wo der König das Opfer ist und der wird dann, bevor er geopfert wird, gezwungen, Inzest zu betreiben, alte, totale, schreckliche Sachen zu begehen und dann wird er geopfert. Also das Opfer ist eigentlich immer ein Sündenbock in diesem Zyklus und ich glaube, also dieser Sündenbock, der ja so heißt, weil der in die Wüste getrieben wird, der trägt ja die Sünden, der übernimmt die Sünden der Leute und wird bestraft für etwas, was er ja auch nicht gemacht hat. Wie kann ein Bock für die Sünden der Menschen schuldig sein? Also das sind beides, finde ich, Sündenböcke. Und dieser Widder bei Abraham und Isaak, der stellt so diesen stellvertretende Opfer dar. Ne? Also wo dieser Opferprozess nicht mehr funktioniert oder in Frage gestellt wird und dann da ein Tier ersetzt wird. Und das gibt es ja in vielen Religionen, dass Tiere dann geopfert werden und keine Menschen mehr.
Ich habe eine Schwierigkeit geschichtlich gesehen, kann ich gut folgen, finde es hochspannend. In der Theorie habe ich viel gelernt, finde es klasse. Ich will an einem Beispiel sagen, Kain und Abel, da hat es ja schon angefangen. Was für mich die Gru ist, auch wie man weiter diskutiert, zum einen, was gesellschaftlich sich abgespielt hat und dann Gott. Sag ich mal, Kain und Abel, die opfern da und der liebe Gott lässt den einen Rauch hochsteigen. Ich sage es bewusst so, wie ich es als Kind wahrgenommen habe und so lerne ich auch wieder neu zu denken. Beim anderen geht der Rauch runter. Und wenn ich jetzt die Gottesfrage stelle, nicht die gesellschaftliche, nicht eine Entwicklung, sondern die Gottesfrage ist für mich nach wie vor, dem einen lässt er den, ich sage es ganz kindlich, weil mein Enkel genau das sagt. Oma, also er nimmt mir das gar nicht ab, wenn ich Gott ins Spiel bringe. Er hat gesagt, das glaubst du noch alles, aber wir und unsere Generation nicht. Der Rauch steigt hoch, beim anderen steigt er nicht hoch. Die Kreuzigungsgeschichte, Jesus erfüllt den Willen seines Vaters und opfert sich. Das mag geschichtlich noch so richtig und noch eine Befreiung sein. Das nehme ich ihm ab und fühle es am eigenen Leib, aber es bleibt immer noch. Ein Sohn, der sich dem Willen des Vaters untergestellt hat und geopfert hat. Also
jetzt können wir aufs freiwillige Opfer kommen, auch was das heute für uns bedeutet. Da wäre ich sehr froh drüber, aber vielleicht noch um eine Vertiefung meiner Frage, weil die Frage habe ich bis heute noch.
Ja.
Die Frage nach Gottes Willen. Jesus hat den schweren Kelch genommen, seines Vaters zuliebe, hat gelitten und ist gestorben. Was, wenn wir seine Nachfolger sind, ich sage es ganz profan, auch zu tun haben?
Nö, das ist doch erledigt.
Ich gebe es bewusst so weiter. Albrecht Kralle hat sich gemeldet, soll ich es?
Das hängt mit der Trinität zusammen, dass das dermaßen auseinandergerissen wird. Das ist auch eine falsche kirchengeschichtliche Entwicklung, dass man die so stark trennt. Denn in Jesus leidet ja der Vater mit. Also diese scharfe Trennung ist eigentlich auch nicht so richtig. Das ist nur ein Modell der Versöhnung. So, ne? In Jesus lebt ja Gott der Vater. Also man muss das eigentlich viel enger zusammen sehen. Und dann sieht das eigentlich ganz anders aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist ja nur ein Gefühl. Gott, natürlich hat Gott ihn nicht verlassen.
Ich glaube, wir machen jetzt aber mit der Fragenabfolge weiter an Sie, sonst kommen wir so in die interne Diskussion. Die können wir nachher weiterführen. Jetzt war Michael als nächster dran.
Cool, du gibst mir das Mikro. Okay. Danke für dein Vertrauen. Ich habe noch folgende Frage, vielleicht eröffnet das nochmal einen anderen Raum. Was für mich eine starke Erkenntnis war von dem, was du gesagt hast, ist, dass mit Jesus eigentlich das Menschenopfer abgeschafft worden ist. Das heißt, wir brauchen keinen Ausgleich, diesen Ausgleich nicht mehr. Jetzt haben wir in der amerikanischen Gesellschaft als eine, die sich ja als die christianisierteste vielleicht so für selbst versteht, mit sehr vielen Auswucherungen, die Todesstrafe. Da gibt es ja immer noch diese Ausgleichskultur. Wie würdest du die denn in diesem Opferthema einordnen?
Naja, ich glaube, das Christentum stellt ja sehr hohe Ansprüche und ist jetzt mal da seit 2000 Jahren und hat ja auch noch nicht alles gut gemacht. Also wenn man die 2000-jährige Geschichte anschaut mit dem schon genannten Inquisition, Hexenverbrennung, und ist ja auch nicht gefeit vor Rückfällen. Es geht nur darum, dass dieser Text da ist, diese Offenbarung. Und natürlich kann es auch Teile des gesellschaftlichen Lebens geben, die noch sakrifiziell sind. Ne? Und könnte man sich überlegen, ob die Todesstrafe da dazugehört. Also vereinbar mit dem Christentum ist sie meines Wissens nicht. Es gibt ja verschiedene Interpretationen.
Eine kleine Ergänzung. Sie staunen darüber, dass noch 400 Jahre vor Christus es in Griechenland nach Christus, war das nach Christus?
Ja,
also jedenfalls vor langer, langer Zeit. Ich wollte Ihnen nur erzählen von Recherchen aus dem vergangenen Jahr in Indien im Dschungel. Das Bonda-Volk hat bis heute Menschenopfer, bis heute, während wir hier sitzen. Und es ist genau letztlich ihre Thesen oder Girards Thesen, nur eben heute, da gibt es irgendwie eine Verwerfung, eine Ernte funktioniert nicht, irgendwie in der Sippe funktioniert nicht, funktioniert irgendwas nicht, und dann sagt der Medizinmann, und jetzt ist das Kind dran. Und dann gehen sie alle hin und erleben das mit. Und wenn da meine christlichen Freunde kommen und von Jesus und seinem Tod predigen, hat diese Botschaft dort eine ganz andere Tiefe und wird sofort verstanden, der hat sich schon geopfert. Ihr müsst das gar nicht mehr machen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das heute, 2018, so passiert. Ist nur eine Ergänzung.
Ja, nein, das ist interessant. Und meine Hauptrecherche habe ich vor ein paar Jahren gemacht. Aber da bin ich auch in Zeitungen auf sowas gestoßen, dass einfach in Mexiko katholische Kulte, die halt irgendwie archaische Elemente noch inkludiert haben aus alten Religionen, dass die auch irgendwelche Kinder opfern, wenn halt irgendwelche Krankheiten grassieren oder so, da werden kleine Mädchen geopfert heute.
Ja. Der Vortrag war mir eine gute Voraussetzung zum Verständnis des Opfers. So. Verstehe ich alles gut, ja?
Ja.
Der Vortrag war mir eine gute Voraussetzung für Ihr Verständnis. Ich möchte aber noch mal eine andere Sache aufgreifen, die Monika Lebe gestern angeschnitten hat, dass ich gern zum Täter werden möchte, also zum Gestalter, der den anderen ermutigt. Also das, man fühlt sich schnell als Opfer, wenn man einen Mangel in sich hat. Und das ist leicht. Und wenn ich keinen Mangel in mir spüre, wenn ich also praktisch vom christlichen Glauben her lebe, dann kann ich auch ein Opfer als Geschenk machen. Zum Beispiel, dass ich auf etwas verzichte, um der Familie zu dienen. Oder dass ich auch etwas zum Ausgleich tue, indem ich mich zurücknehme. Also das ist eine Richtung, die für mich mehr zur praktischen Seite geht, was wir also im Alltag damit anfangen können.
Also das, was wir jetzt besprochen haben, ist halt mehr Religionsgeschichte oder Religionstheorie und das andere ist die Anwendung des Opfergedankens auf die alltägliche, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich glaube, das sind zwei getrennte Bereiche, nicht ganz getrennt, aber getrennte Felder. Mhm.
Ich wollte noch mal kurz auf Kain und Abel zurück. Das ist die Dame in Blau. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ingelore? Eleonore. Wenn man den Text so oberflächlich liest, dann ist es schon missverständlich. Ne? Aber wenn man das genauer analysiert, diese Passage, geht es eigentlich auf genau das, was Kirstin auch gesagt hat.
Um
diese innere Haltung von demjenigen, der das Opfer bringt. Also der eine hat von seinem Besten gegeben und von den ersten Früchten und perfekte Erstgaben, also das, was ihn etwas gekostet hat. Der andere hat irgendetwas gegeben, was gerade übrig war. Also es ist genau diese Haltung, die Gott gewertschätzt oder nicht gewertschätzt hat. Also es geht nicht darum, dass der war so eine Willkür, sondern wirklich diese innere Haltung zu dem Opfer.
Also das ist ein Beispiel für dieses, was ich da geschildert habe, ne, dass es zu einem Prozess der Verinnerlichung geführt hat und dass es nicht mehr darum ging, den Ritus exakt auszuführen, sondern welche Haltung ich innerlich habe. Und zu Kain und Abel kann man natürlich auch noch sagen, dass es der christliche Gründungsmythos auch den anderen Gründungsmythen ähnelt, weil es da oft eben um Brüder geht, die sich umbringen. Also in ganz, ganz, ganz vielen Gründungsmythen steht am Anfang die Rivalität der Brüder und einer bringt den anderen um. Und das fällt in dieses Feld des mimetischen Begehrens, wo ja derjenige, der Rivale ist, jemand, der Nächste ist. Also mein Bruder und mein Nachbar und nicht der Hollywoodstar, sondern der immer am nächsten ist. Und diese menschlichen Rivalitäten passieren immer im engsten Kreis. Ja, und meistens eben an vielen Gründungsmythen stehen ja Bruderopfer, also Brudermorde. Und das finde ich auch interessant.
Ich fand es sehr spannend, wie Sie gezeigt haben, wie du gezeigt hast, dass aus philosophischer Sicht durchaus sich auch zeigen lässt, dass das Christentum und die christliche Heilsgeschichte ja eigenständig und nicht vergleichbar ist. Und was ich noch interessant fand, war der Begriff der teilweisen Versöhnung. Da würde ich das vielleicht eher als Annäherung bezeichnen, weil sich natürlich Jesus keine teilweise Versöhnung wünscht oder anstrebt mit Menschen, sondern natürlich komplette Nachfolge sozusagen. Deswegen fand ich das interessant, hat mich ein bisschen schwanger zu sein erinnert.
Weiß ich nicht, teilweise würde mich jetzt wundern.
Ich glaube, es ging darum, dass du meintest eben, dass auch Wissenschaftler dann teilweise sozusagen in zu einer teilweisen Versöhnung mit dem Christentum kommen, durch die Annäherung sozusagen über die philosophische Schiene.
Ja, es gibt halt die Möglichkeit, entweder Christ zu werden oder zu sagen, ja, ich verstehe jetzt, was es mit dem Christentum auf sich hat und warum. Also interessanterweise gibt ja Girard der Geschichte einen gewissen Sinn. Also das ist auch noch was man zu Ende denken könnte. Aber es zwingt nicht dazu, ja, weil dass man glaubt, das ist eine Entscheidung. Aber ich, für mich persönlich war es so, ich habe zu diesem Zeitpunkt das Christentum nicht mehr verstanden, weil ich, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ja, warum soll man sich opfern und das mit der Schuld, und das hat mir für mich keinen Sinn gemacht. Aber so verstehe ich, was es bedeutet, historisch, aber auch jetzt vom Zwischenmenschlichen her, das mit dem Begehren, mit dem Überschuss vom Begehren, und dass Jesus sich da als Mittler anbietet, um diese Rivalitäten zu kanalisieren oder wie auch immer. Da kann man verschiedenste Wörter sich ausdenken. Bitte tut mich nicht auf Wörter
festlegen. Genau, das wollte ich auch gar nicht.
Weil es ist ja alles, was man alles umdenkt oder so. Ja, also,
Was ich jetzt eben noch interessant gefunden hätte und von dir gern wissen würde, wäre eben, wir haben jetzt sehr uns eben anlässlich des Themas mit dem Opfer beschäftigt, wobei natürlich zur Heilsgeschichte natürlich dann noch die Auferstehung gehört. Und kannst du dazu noch aus philosophischer Sicht sozusagen was sagen? Weil das gibt dem Ganzen ja eigentlich nochmal eine ganz erstaunliche Wendung sozusagen.
Ja, das hat mich auch überrascht. Ich meine, wenn man so eine Theorie hat und dann plötzlich diese vielen Sachen, die durch diese simple Theorie verständlich werden. Insofern ist ja Jesus auch so ein auferstandener Gott, wie in den alten Mythen, weil da sind ja die Ermordeten, werden ja zu Göttern, und bei Jesus ist es auch so, aber Girard meint halt, dass das nicht dieselben Vorzeichen hat. Aber für mich war es total interessant, das durchzudenken und letztendlich zu verstehen. Ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden. Es dauert aber eine Weile, also bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich es ganz verstanden habe, dass die Struktur vom Christentum diesen Mythen ähnelt und dass es irgendwie gleich, aber auch eben anders ist, und dass man dann, wenn man entdeckt, und sogar ich bin ja in meinem Zweitberuf, Dritt-, Viertberuf, wie manche vielleicht gelesen haben, Yoga-Lehrerin. Yoga ist für mich keine Religion, sondern eine Technik. Aber es gibt ja alte Schriften, Yoga-Sutren. Und nachdem ich teilweise auch in der Yogalehrerausbildung Philosophie unterrichtet habe, indische Philosophie, da hat man ähnliche Anfangsschwierigkeiten wie bei Girard, weil da wird man bombardiert mit Begriffen, die alle Sanskrit und 5 Unterkategorien und so weiter. Und für mich super megamäßig überraschend war, dass ich ein Buch gefunden habe, das habe ich nicht mit, die sogar Yoga in dieser aus diesem mimetischen Zyklus erklärt. Ja, also es funktioniert, dieses Erklärungsmodell funktioniert auf alle Religionen, sogar auf Yoga, wo man denkt, ja, was hat das jetzt mit dem Christentum strukturell zu tun, also von der Struktur. Aber da ist auch dieser Prozess nach innen gelegt, und der aufsteigende und der absteigende Atem wird vereinigt und geopfert, und dann, ja, also Wahnsinn. Und es gibt eine ganz tolle Schriftenreihe von Wolfgang Palava, diesem Innsbrucker Theologen, wo eben immer wieder Bücher zu bestimmten Themen erscheinen, die was rausgreifen. Wirtschaft, also die Gebaren der Wirtschaft, interpretiert nach dem mimetischen Zyklus, super spannend. Die Idee der Knappheit, was es damit zu tun hat. Und aber eben auch, da gibt es eben ein Buch, das ist nicht dieses, aber aus dieser Schriftenreihe über Buddhismus und Yoga. Und derjenige hat das quasi mit Girard gelesen. Girard hat sich, glaube ich, nicht damit beschäftigt. Hat nur ab und zu mal ein paar Sätze über Buddhismus fallen lassen. Aber es funktioniert. Und das finde ich schon sehr erstaunlich.
Ich habe noch mal einen Aspekt, der immer wieder schon mit durchklang, aber nicht direkt angesprochen wurde. Nämlich eben schon mal, dass, wenn man von Opfer redet, immer auch so der Begriff Ausgleich anklingt. Dass da irgendwo ein Kräfteverhältnis ist, was unausgewogen ist, und ein Opfer nun dort mit eingebracht wird, um wieder etwas auf die Beine zu stellen, etwas auszugleichen, eine Harmonie herzustellen. Und aus meiner Sicht damit für eigentlich jeden Menschen irgendwo nachvollziehbar und zugänglich ist, weil es ein ganz normales Prinzip ist, was noch nicht religiös ist. wie es auch in den Riten ja und in diesen Erzählungen.
Da bezahlt man ja die Götter, um sie zu besänftigen.
Genau, ne?
In archaischen Religionen.
Was mir dabei nochmal irgendwo mich beschäftigt hat, da haben wir auch heute früh schon mal drüber gesprochen, das hat immer auch mit Wehr zu tun, also dass das, was als Opfer jetzt in die Waagschale geworfen wird, einen Wert haben muss, der dann auch anerkannt ist. Also die Wirksamkeit eines Opfers einmal dadurch, dass es eine Autorität geben muss, die sagt, dieses Opfer nehme ich auch an. Also jetzt zum Beispiel hier Opferung Isaak, nee, nehme ich zurück, mir reicht jetzt auch der Sündenbock sozusagen. ist gleichwertig. Ja. Mhm. Also die Bewertung von Opfern ist, glaube ich, sehr gewichtig. Mhm. Und da wäre jetzt also konkret die Frage, ob der Girard in seiner Wandlung denn, in seiner Konvertierung plötzlich gemerkt hat, ich brauche das Opfer als ein wesentliches Prinzip im Leben, damit es sozusagen wieder ein Gleichgewicht erhält. Anders nochmal gesagt, viele Menschen leben heute damit ohne, die sagen, wozu ein Opfer? Die Welt ist, wie sie ist und ich brauche nichts Vergebung oder irgendwas, ist alles, hat sich überholt, braucht man nicht mehr.
Weil gewalttätig sind ja die anderen.
Ja.
Ja. Nein, also ein sehr interessanter Aspekt vom Opfer, wie ich schon kurz dazwischen geworfen habe, ist ja in diesen archaischen Religionen wird ja Gott, diese Götter werden bezahlt mit Opfern und es ist ja auch lange Zeit oder von vielen Religionsphilosophen wird ja Theoretikern wird Religion auch so verstanden als ein Geschäft mit den Göttern. Man gibt ihnen ein Opfer und dann gibt es schönes Wetter dafür oder Ernte oder sowas in der Art. Und super spannend, darüber habe ich auch in meinem alten Buch geschrieben. Im neuen Buch ist ja alles viel kürzer. Da habe ich vieles ausgeblendet, den rechtstheoretischen Aspekt, aber auch das mit dem Geld gibt es. Also kann man, und das macht nicht nur Girard, sondern auch andere, den Ursprung von Geld aus dem Opfer erklären. Weil Opfer ist ja, wie du sagst, ein Wert, ein Gegenwert. Und auch das Geld als Zahlungsmittel ist nicht erfunden worden, um zu zahlen, sondern das waren vorher Opfermünzen, die nicht zum Zahlungsverkehr da waren, weil damals gab es noch keinen Handel, sondern das waren Opfermünzen und erst später sind die zum Handel mit Gütern verwendet worden. Aber auch Geld, Wert an sich, also so ein Wert, der austauschbar ist, kommt historisch gesehen aus dem Opfer. Also das sagt nicht nur Girard, da habe ich auch mal was drüber geschrieben und das findet man in diesem Opferbuch, im neuen wird es nicht drin sein, weil da habe ich ganz viel gekürzt. Aber natürlich hat das was mit Wert zu tun und dann gibt es ja auch dieser Ritus, der muss ja funktionieren, da wirft man das Opfer in die Schale und dann kann es aber auch, das sieht man auch an vielen, es gibt ja entartete Religionen, die nur noch auf Gewalttätigkeiten beruhen, wo das Opfer nicht mehr funktioniert. Und das nennt Girard eine Opferkrise. Und das kommt immer wieder vor, kam historisch immer wieder vor, kommt auch heute wahrscheinlich in archaischen Religionen noch vor, dass dieses Opfer sich abnunzt oder eskaliert, sodass es einfach Stämme, es gibt nordamerikanische Indianerstämme, gab es, die nur noch auf Gewaltexzessen gelebt haben und das sind entartete Opferkulte, weil normalerweise sollte das Opfer ja funktionieren und zumindest für minus eins die Gemeinschaft für eine Zeit lang zu befrieden, aber das funktioniert nicht immer oder nicht auf Dauer und Girard nennt das manchmal, der Opferkult kann sich abnützen und dann wiederholt man das so oft, bis wahrscheinlich niemand mehr weiß, warum man das gemacht hat und das funktioniert nicht mehr. Ja, also schreibe ich mehr über Terror als über Skandale. Im alten Buch habe ich mich mehr auf Skandale. Jetzt habe ich die Frage dazwischen genommen von Tanja. Vielleicht interessiert es aber trotzdem mehrere. Mehr auf Terror fokussiert, weil der mehr in der Öffentlichkeit steht, ist im öffentlichen Fokus. Und es gibt, man kann auch schon diesen Terror als fehlgeleiteten Opferkult verstehen, weil er bringt ja keine Art von Frieden. Er bedeutet nichts und er nutzt auch nichts, weil diese Opfer bewirken nichts außer Gewalt. Sie bewirken keinen Frieden. Und man kann Girardes in seinen letzten Interviews, er hat in den letzten Jahren, war er hat er Parkinson oder irgend sowas gehabt, und mehrere Schlaganfälle, aber in den letzten Interviews, noch Anfang der Nullerjahre, hat er es schon auch, es gibt auch einen kleinen Band bei Matthes und Seitz über Religion und Gewalt mit einem Interview mit ihm, wo er diesen islamistischen Terror als so eine Opferkrise interpretiert, als fehlgeleitete Opferungen.
Du bist am Ende deiner Ausführung darauf eingegangen, dass das Christentum und die christliche Vorstellung von Opfer ja gerade auch in unserer westlichen Gesellschaft immer weiter verschwindet und nicht mehr sehr populär ist. Gibt es dafür einen konkreten Auslöser oder ist möglicherweise das
Christentum? Nein, ich meine, dass alle nur noch das christliche Opferverständnis haben. Die ganzen Political Correctness beruht auf dem christlichen Opfergedanken. Das Opfer ist unschuldig. Das ist christlich, aber die geben das natürlich nicht zu. Das ist christliches Gedankengut. Also das alles, was in der Öffentlichkeit... Aber natürlich, wenn man diese Shitstorms, die daraus entstehen, wiederum betrachtet, kann das umschlagen in ein gefehlgeleitete... schlägt es um in Verfolgung. Ne? Aber der grundlegende Gedanke, Gewaltlosigkeit und das Opfer ist unschuldig, das ist christlich und dieses Milieu, säkulare, ist sich, glaube ich, dessen zum Teil nicht bewusst. Also meine jungen Kollegen in der Redaktion, die würden das, glaube ich, schwer irritierend finden, wenn man sagt, ihr seid ja im Grunde genommen Christen.
Ich habe eine Frage nochmal zur Wirksamkeit von Opfern. Also wenn wir sagen, okay, das Opfer ist unschuldig, ist eine Sache, aber in welcher Weise wirkt das Opfer? Und du hast vorhin gesagt, Jesus geht als Gott hervor, weil er die Wirksamkeit des Opfertums widerlegt, indem er den Irrsinn des Stellvertreterbüßens widerlegt oder offenlegt. Ist das so? Das wäre meine erste Frage. Und der zweite Teil ist denn diese Art von Opfertum oder das Ende dieses Opferbegriffes, ist das in unseren Gemeinden angekommen? Das wäre vielleicht eine Frage ins Auditorium. Und zwar, wie wirkt Jesu Opfer? Also Vergebung durch Jesu Opfertod, also brauchte Gott Jesu Tod am Kreuz, um uns zu vergeben, um uns vergeben zu können? Denn wir beten in unseren Gemeinden immer noch, auch in meiner Gemeinde, durch seine Striemen sind wir geheilt. Also das stellvertretende Büßen für unsere Schuld wäre nichts anderes als dieses alte Sündenbockopfer.
Dadurch müssen wir keine Sündenböcke mehr darbringen, weil wir jetzt geschnallt haben, dass es scheiße ist. Also ja. Sag jetzt mal extrem salopp.
Ja, also meine formuliert. Frage ist...
Also geheilt, ja. Geheilt, also jetzt ja, von diesen Gewaltgebaren.
Ja, also ich glaube, meine Gemeinde sieht es tatsächlich immer noch als stellvertretendes Büßen für die eigene Schuld. Mhm. Und da frage ich mich, ob Jesu nicht noch einen Schritt weiter war. Mhm. Und ich frage mich, braucht nicht vielmehr die Menschen Jesu Tod, um ihnen ihren Irrtum vor Augen zu führen?
Ja, das ist ja die Girard'sche Lesart. Durch die Passionsgeschichte wird den Menschen vorgeführt, dass sie geirrt haben und das Opfer immer unschuldig war und nicht schuldig.
Ja. So also meine Frage ins Auditorium wäre, wie ist das in euren Gemeinden? Betet ihr noch, durch deine Striemen sind wir geheilt? Also ist Jesus derjenige, der für eure Sünden büßt, oder seid ihr schon diesen Schritt weiter?
Okay, ich wollte noch mal einen Punkt nachlegen.
Also wir beten das genau so, aber es geht nicht darum, dass Gott versöhnt wird, sondern es für uns, dass wir versöhnt sind, weil wir dieses Opfer brauchen. Und das wird ja sehr ganz deutlich, dass wir dieses Opfer brauchen und Gott sich darauf eingelassen hat. Und darum sind wir auch durch seine Striemen heil geworden. aber nicht um Gott zu versöhnen, sondern um uns zu versöhnen und damit auch vor Gott gerecht zu werden, bestehen zu können. Ja.
Kann ich noch ganz kurz was dazu sagen? Hier wird immer Heilung und Versöhnung gleichgesetzt. Ich denke, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Geheilt werden von einem Irrtum ist ja was komplett anderes als versöhnt zu werden.
Okay.
Da hinten waren auch noch Wortmeldungen, glaube ich. Nein, ich meine, bitte, nochmal, aber ich will nur, dass sich da hinten niemand als Opfer fühlt.
Macht aber mal, dann genau, das
nur, weil ist er in der letzten Meldung. Reihe sitzt.
Das hier ist Jucken am Ohr und so, das ist eine Meldung, dann sehen wir die.
Dann wende ich jetzt erstmal dran, okay.
Ist das da hinten eine Wortmeldung zu der letzten Frage? Ja, nein? Oder eine neue Frage?
Nein, ich wollte nochmal direkt daran anschließen. Die Frage der Versöhnung, wer wird versöhnt? Und durch das Opfer Jesu und ja, mein Vorredner hat das eben schon angestoßen. Eigentlich sind wir diejenigen, die versöhnt werden müssen. Und das ist, möchte ich auch nochmal betonen, ein sehr, sehr biblischer Gedanke, dass im Grunde dieses ganze, der normale religiöse Opferablauf, dass also ein menschlicher Priester im Namen der Gemeinde vor einen zornigen Gott tritt und den durch die Darbringung eines Opfers versöhnt. Dieser ganze Prozess wird ja im Evangelium im Grunde genommen ironisch umgekehrt. Jesus als Priester tritt als Priester im Namen seines Vaters, eines Gottes, vor die zornigen Menschen, um die zu versöhnen. Das ist, kann man im Kolosser auch so wunderbar nachlesen, wo im Kolosserbrief gesagt wird, dass durch das Blut Jesu Gott die Welt mit sich versöhnt. Das ist im Grunde eine sprachliche Verwendung des Wortes versöhnen, die normalerweise gar nicht geht. Ich kann gar nicht jemand anderen mit mir versöhnen, sondern normalerweise bin ich derjenige, der sich mit jemand anders versöhnen muss. Und das wird genau umgekehrt und das finde ich das Bahnbrechende am Evangelium und dadurch wird eigentlich auch diese ganze Opfergedanke auf den Kopf gestellt.
Also Versöhnung, was mir dazu einfällt, ist halt dieses Ausgerichtetsein auf Frieden und darum geht es ja. Also Frieden ist ja Versöhnung, dass diese Rivalitäten aufhören durch den Opfertod und dadurch die Menschen versöhnt werden. Ne? Also das ist dieses Ausgerichtetsein auf Frieden von Religionen.
Hier klingt natürlich jetzt auch nochmal ein Aspekt an, der explizit nicht vorkam, aber der gerade hier nochmal aufleuchtet, nämlich die zeitliche Dimension. Also sprich, die Wirksamkeit eines Opfers sowohl in die Geschichte, also rückwirkend, als auch vorauswirkend, also das universelle Opfer von Jesus jetzt, gilt das nur für die nach Jesus Lebenden oder auch für die Vorlebenden? Welche Dimension erkennt man einem Opfer zu? Und sagt, die Gültigkeit ist unabhängig von Zeit und Raum, ist da. Daran bemisst sich schon eine ganze Menge, wie man auch damit umgeht, meine ich. Und das klang hier gerade nochmal an.
Ja, das ist jetzt natürlich eine historische Betrachtung. Das, die verschiedenen Dimensionen zeitlich aufzubrechen, würde wahrscheinlich ins Theologische dann gehen. Da bin ich nicht mehr direkt zuständig, das zu beantworten.
Was ich meine, verstanden zu haben, ist, dass das Begehren des Überschusses zu diesen Gewaltexzessen führt und dass quasi die Funktion des Opfers war, quasi die rivalisierenden Parteien miteinander wieder zu vereinen und dass quasi die Evangelien berichten, dass die Opferung Jesu am Kreuz quasi das Ganze entlarvt, das ganze System entlarvt und dadurch quasi beim Hörer des Evangeliums quasi zu einem intellektuellen, zu einer intellektuellen Kehrtwende führt, also eine Erkenntnis. Meine Frage ist jetzt sozusagen, spielt bei Girard das Wirken des Heiligen Geistes eine Rolle sozusagen für diesen Prozess der Wirksamkeit des Kreuzestodes einerseits und andererseits, welchen Stellenwert hat bei Girard der Begriff der Schuld? also Schuld und Sühne, also Sühnopfer ist natürlich auch ein Begriff. Wie geht Girard mit dem Begriff der Schuld um?
Das mit dem Heiligen Geist, das habe ich ja vorhin erwähnt, das ist, da geht es ja um Satan als den Ankläger und den Heiligen Geist als den Anwalt der Opfer. Also das ist diese aufklärerische Funktion, die... Ja, also ich meine, Girard hat über seinen Glauben nicht geschrieben. Ja, also er schreibt als Wissenschaftler und sein Glaube ist Privatsache. Ich meine, es gibt so zahlreiche, das Spannende an Girard ist ja, dass er nicht so viel geschrieben hat und davon sind ganz viele Bücher Gesprächsbände. Und er hat oft mit Theologen gesprochen. Eins davon habe ich hier liegen, mit Gianni Vattimo, Christentum und Relativismus. Und er fokussiert sich auch auf die Modernität des Christentums, also dieses Aufklärerische. Das ist für mich sehr spannend, dass man dahinter einfach dann nicht mehr zurück kann. Die Schuld, das ist natürlich ein theologischer Begriff und das kann man mit Anthropologie nicht so packen. Aber die Schuld, würde ich jetzt mal von meinem Verständnis sagen, dass das mit dieser Gewalt zusammenhängt, eine Gewalttat. Also das ist die Schuldigkeit von Menschen, ist seine Gewalttätigkeit und aber auch diese Rivalitäten. Aber als Begriff Schuld kommt das nicht vor, weil das ist ja ein theologischer Begriff und das ist keine Theologie, obwohl es vielleicht so Theologie führen kann oder theologische Aspekte beleuchtet.
Ja, ich hätte noch eine Frage, ich möchte noch eine vielleicht provokante Frage in den Raum werfen. Haben wir uns die Befreiung von der Schuld nicht um den Preis der Schuldigkeit erkauft? Wir haben sozusagen jetzt mit Gott einen Täter, der gleichzeitig auch Retter ist, um mal dieses Dreieck nochmal zu bemühen, denn er schenkt uns ja zum Beispiel, wie wir es im Gleichnis von den anvertrauten Talenten haben, er schenkt uns Gaben, er schenkt uns vorbehaltlos seine Liebe, steckt darin aber dahinter nicht sozusagen die eingeforderte Schuldigkeit, dass wir wiederum die Gegenliebe praktizieren, dass wir unsere Begabungen entwickeln. Wie passt das in diese Thematik mit rein oder ist da vielleicht irgendwo sieht da jemand ein Problem? Ich weiß es nicht.
Das ging, glaube ich, mehr ins Forum, oder? Ich meine, ich kann dazu was mehr anthropologisch-theoretisches beitragen, das vorhin auch schon ein bisschen angeklungen ist. Da geht es ja darum, dass diese Täter in den archaischen Mythen sich immer unschuldig gefühlt haben. Und das Christentum sieht den Menschen als schuldig an und ist deshalb eben für manche nicht so sexy und wird beschuldigt jetzt, den Menschen zu beschuldigen. Also du hast gesagt, die Befreiung von der Schuld ist zu dem Preis der Schuldigkeit. Ja, also im Christentum, das stimmt, wenn ich es so verstanden habe, wird der Mensch ja selbst schuldig. Da ist nicht mehr der Fremde, der gekommen ist, das Opfer ist schuldig, sondern wir alle sind die Schuldigen und erkennen, dass wir selbst rivalisieren, Gewalttätigkeiten kennen und so weiter. Und an einer Stelle sagt er auch, dass natürlich das Christentum jetzt beschuldigt wird, so nach diesem Motto Blame the Messenger. Das Christentum hat uns die Botschaft gebracht, wir sind schuldig und das hören wir natürlich nicht gerne und beschuldigen deswegen das Christentum, uns Schuldgefühle einzuimpfen. Ja. Weiß nicht, ob dieser mehrfache Spin rübergekommen ist, aber...
Kirstin, ich habe eine Verständnisfrage hier. Eine Verständnisfrage und was Persönliches. Zuerst die Verständnisfrage. Jetzt sehr kindlich und sehr vereinfacht. Habe ich Girard richtig verstanden? Es geht darum, alle gegen alle. Und um das zu lösen, gibt es alle gegen einen. Mhm. Den aber alle auswählen. Und der kann halt nichts dafür.
Genau.
Und Jesus dreht das jetzt um und sagt, nein, einer für alle.
Ja.
Ich gebe mein Leben freiwillig. Mhm. Niemand nimmt es von mir. Was auch die Frage beantwortet, tut er jetzt dem Vater einen Gefallen? Ich lese ihn so, dieser Gott sagt, hier bin ich. Niemand, auch der Vater nicht, nimmt es von mir, auch ihr nicht. Ich gebe es freiwillig. Also ist das die Umkehrung? Habe ich Richard?
Könnte ich so anerkennen, ja.
Und dann möchte ich noch einen Sprung ins Persönliche machen, in etwas, was auch ein Luxusproblem ist, aber was ich zunehmend unter Christen verbreitet sehe, nämlich, dass dieser Sündenbockmechanismus uns selber betrifft, dass wir uns gerne zum Sündenbock machen. Was ich damit meine, es gibt auch in der Natur diesen Sündenbockmechanismus, angeblich, ich weiß es nicht, bin kein Biologe, aber es gibt in Wolfsrudeln folgendes Prinzip. Es gibt ein Alpha-Tier, ein Leittier, das stärkste Tier, und es gibt ein Omega-Tier, das schwächste Tier. Und wenn das Rudel, die Gruppe in Gefahr ist, sei es also meistens durch Hunger oder Kälte bedroht und sich gegenseitig zerfleischen würde, alle gegen alle, dann ist da so ein Instinkt, ein Prinzip in diesem Rudel, nur auf eines, auf dieses Omega-Tier hinzubeißen und diese Gewalt und Aggression, diesen Frust, der da ist, diese Krise abzuladen und ein Ventil zu finden auf dieses Opfer. Mhm. Meistens stirbt das Omega-Tier. Also das ist jetzt biologisch, das ist Komfort. Und in der Seelsorge merke ich, dass diese Geschichte ganz viele Menschen trifft, dass es in Familienstrukturen und in nationalen in Gruppierungen, in Gemeinden, da gibt es Menschen, vor allem dann auch hochsensible Menschen, sehr Verantwortungsmenschen, Menschen, die viel spüren, was mit der Gruppe ist, die das auf sich nehmen. Ich erzähle jetzt auch meine eigene Geschichte. Die sagen, hallo hier, ich bin der Sündenbock, mich könnt ihr nehmen, auf mich könnt ihr ja einschlagen. Nicht bewusst, oft auch unbewusst, das zu tragen, was aus den Generationen kommt, das zu spüren und abzuleiten. Und um mein persönliches Zeugnis abzurunden, ich habe bemerkt, dass das für mich die größte Befreiung war, anzuerkennen, hey, Jesus ist der Sündenbock ein für alle Mal. Auch ich muss dieses Omega-Tier nicht mehr spielen oder sein, sondern es ist da in mir sogar der Stolz, sag das mal so, sein zu wollen wie Gott, dass ich der Sündenbock bin, dieser Gott. Also dass das im Christlichen diese Begriffen sein, okay, einer für alle, und das ist jetzt der neue Held, wow, der gibt sich hin, der opfert sich, und ich bin halt Christ von klein auf, ja, super, das ist cool, ja, ich muss das jetzt sein. Und das ist eigentlich eine Verletzung des ersten Gebots oder das paradiesische, hey, ich will sein wie er. Das kann ich nicht. Ich kann nicht die Schuld der Familie tragen. Ich kann mich nicht tot, ich kann mich nicht endlos fertig machen lassen und so weiter. Also, was neues persönliches Zeugnis und Anmerkung.
Ja. Ja, natürlich. Also in Familien heißt das dann nicht Sündenbock, sondern schwarzes Schaf.
Ich habe noch mal die Bitte, dass du, ich sitze hier vorne, hallo, hier neben dem Flügel.
Entschuldigung.
Dass du das noch mal etwas mehr ausführst, dieses ja auch psychologische Prinzip, die auf die Götter projizierte Gewalt spiegelt es auf den Menschen zurück. Ne? Also die Befreiung des Evangeliums oder Kreuzestod Jesu lässt dann nicht mehr zu. Also das möchte ich gerne noch mal hören, weil da ist, glaube ich, so dieser Schlüssel drin, dass der Mensch sich eben nicht mehr verstecken kann oder was auf andere abladen kann, sondern bei sich guckt oder sich seine überhaupt in die Lage versetzt wird, sich seine Gewalttätigkeit anzugucken und die zu verwandeln.
Also das ist bei Girard der Begriff der Verkennung, wo er halt sagt, dass in den Mythen die Gewalt eben, wie du gerade auch gesagt hast, kann das nur wiederholen und in anderen Worten nochmal, was war genau richtig, projiziert und dadurch sich selbst als unschuldig ansieht und diese Gewalt auf den Gott oder auf das Opfer projiziert und diese Verkennung macht das Christentum unmöglich, also ist ja immer möglich, Verkennung trotzdem, aber theoretisch natürlich. Ja. Und dann kann immer weniger jemand auf diesen Text zurück, sogar das Christentum kann sich selbst verkennen, historisch zur sakrifiziellen Gewalt zurückgreifen mit Sündenböcken. Aber es ist ja eigentlich eine Interpretation von dem Text. Ja. Und eh klar. Ich meine, das Christentum ist alles Mögliche, aber die Lesart des Textes besagt, dass, wie du es gesagt hast, dass die Gewalt dann nicht mehr auf Götter projiziert werden kann, auf andere, sondern dass man den im eigenen Auge sehen muss. Und seine Gewalttätigkeit, Schuldigkeit und so weiter. Und deswegen ist es ja so unangenehm. Nicht nur angenehm. Also es hat angenehme und unangenehme Aspekte, aber...
Ich habe noch eine Frage. Was Sie erzählt haben, ist ganz klar. Und danke auch dafür, dass man einen religiösen Hintergrund hat. Ich habe zu tun, auch mit Studenten, die das überhaupt nicht haben. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Student Philosophie, der hat gesagt, wenn Gott wirklich Liebe ist, wenn er dann will und so sieht, dass seine eigene Sohn geopfert wird, ist es kein Gott, das ist der Teufel. Und dann brauchen wir vielleicht neue Geschichten, neue Wörter, um das alles mal klar zu machen. Also, dit is ungeheuer schwierig. En ja. Es fehlt Begriffe, um dan mal eine Brücke zu bauen zu diese Jugendlichen, hochgebildet, aus dem Postmodernismus, wo wir jetzt in leben. Nicht? Solange wir in einen christliche oder religiöse Gesellschaft sind, verstehen wir das. Aber wenn man draußen ist, versteht man es überhaupt nicht.
Ja, na, man versteht es. Ich habe es ja selbst nicht verstanden als Kind. Man, so, oder wie der, dein Enkel oder wer das war, dass man sieht diese ungerechten, brutalen Aspekte und sagen, wie kann das meine Religion, da wird einer abgeschlachtet und steht überall, hängt da an den Kreuzen, blutend, das ist doch brutal, das ist doch gemein. Und das kann natürlich vielleicht ein Desiderat sein, dass man die Botschaft, die dahinter steckt, anders formuliert, dass man nicht sagt, hier diesen blutenden Typen beten wir an, der brutal von seinem eigenen Vater abgeschlachtet wurde. Das, ich habe es auch nicht verstanden, dass man das anders erzählen muss, ne? Was das bedeutet. Weil da geht es ja immer um die Interpretation. Ja, also und die muss man vielleicht jetzt im Neue...
Funktioniert das so? Ich möchte nochmal auf das zurückgehen, was der Albrecht eben gesagt hat. Das ist einfach eine Verkennung des Begriffes Dreifaltigkeit. Wenn wir die Dreifaltigkeit sehen als einfach drei Arten, Gott zu sehen, zu interpretieren, zu wahrzunehmen, dann hat Gott sich selber gegeben und nicht irgendwie Nummer A, Nummer B für uns geopfert, sondern dann hat sich Gott selber gegeben und dann sieht die Sache ganz, ganz anders aus.
Ja, vielen Dank. Das trifft es eigentlich. Unsere Dreieinigkeit ist seit Nicäa leicht verschoben. Da wurde Vater, Sohn und Heiliger Geist einfach zu sehr getrennt. In Jesus leidet Gott mit. Da ist ja Gott präsent. Und deswegen haut das alles nicht hin. Und es liegt daran, dass man das zu sehr getrennt hat in der Kirchengeschichte. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei Personen hat man irgendwie im Kopf und das kommt nicht hin. Also Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und wenn Jesus am Kreuz hängt, da ist nicht der Vater irgendwo woanders, sondern der leidet da mit. Und der Heilige Geist natürlich auch. Das ist eine Einheit. Und das hat sich im christlichen Glauben irgendwie so leicht verrutscht worden und führt zu ganz vielen Missverständnissen.
Ganz hinten, der Benni.
Wenn wir gerade dabei sind, dann möchte ich da gerne auch noch einen Gedanken dazu abgeben. Also ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Ein paar wissen es ja auch, ich habe ja Abraham, Isaak auf die Bühne gebracht, der Vater, der seinen Sohn opfern muss. Und diese Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt zu sehen. Aber ein ganz wichtiger Gedanke, der mir noch da aufgekommen war, wer Kinder hat, der weiß es selber. Es ist manchmal einfacher, sich selber zu opfern als sein eigenes Kind. Und das hat Gott für uns getan in dieser Dreieinigkeit. Das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott hat nicht sich selbst, natürlich hat Gott sich selber geopfert, ganz klar. Aber er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat sogar seinen eigenen einzig geliebten Sohn geopfert. Also so groß ist seine Liebe zu uns, dass er das tut. Und der andere Gedanke war, kam vorhin auf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war ganz interessant, mit dem Stück, was ich ja auch immer noch spiele, habe ich auch schon die tollsten Diskussionen, auch mit Juden, die gesagt haben, das ist ja ein Psalm, ein Totenpsalm, den man eben bei Trauerfeiern und so betet und dass Jesus da einfach diesen Psalm 22 gebetet hat. Aber für mich ist es schon sehr signifikant, dass der Evangelist diesen einen Satz rausgenommen hat und nicht den ganzen Psalm, weil ich glaube, Jesus hat sich am Kreuz von Gott verlassen gefühlt, weil das war notwendig, weil der Geist Gottes musste ihn verlassen, sonst hätte er wahrscheinlich gar nicht sterben können. Und für mich ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle auch nochmal zu wissen, Jesus musste auch von Gott komplett verlassen worden sein, weil sonst gäbe es auch Situationen, wo wir als Mensch sagen können, ach Jesus, du verstehst mich gar nicht. Aber Jesus hat wirklich alles durchgemacht, was wir Menschen jemals durchmachen können, sodass er immer sagen kann, ich weiß ganz genau, was du jetzt gerade durchmachst.
Das ist doch jetzt vielleicht ein guter Abschlusspunkt für den Moment.
Die Gespräche können ja durchaus noch weitergehen, weil ich glaube, da gibt es jetzt natürlich viel
Gespräch. Sag ihr und dann sage ich noch kurz was zu den Büchern,
okay, mach du und dann machen welche wir noch
Bücher
paar
sich für wen eignen, wenn ihr nachher blättern wollt.
Mach das doch gleich.
Ja, mache ich es jetzt. Ja. Also mitgebracht habe ich erstmal dieses Grundlagebuch, das Heilige und die Gewalt. Da ist diese Analyse der Mythen, Ödipus, Mythos und die ganzen drinnen, das von 1972 ist. Dann ist es eine Gesamtdarstellung von Girard von Wolfgang Pallava, dem Innsbrucker Theologen, wo seine gesamte mimetische Theorie dargestellt wird, umfassend. Am besten zur Einführung eignet sich dieses Buch, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz, eine kritische Apologie des Christentums. Das kann man einfach als unbedarfter Mensch lesen und kriegt das so in der Einführung in das und ihr seid ja schon gar nicht mehr unbedarft, Girard-mäßig. Ich meine, mimetische Theorie unbeleckte Menschen, nicht persönlich unbedarfte. Das eignet sich und ist auch nicht so dick, am besten als Einführung. Und das umfassendste Buch für mich ist Das Ende der Gewalt, Analyse des Menschheitsverhängnisses, das auch diese Dialogstruktur hat. Das finde ich immer super spannend. Da spricht er mit einem Theologen, mit einem Psychologen, glaube ich. Und die fragen ihn dann immer Sachen, die man auch vielleicht hätte fragen wollen. Und da geht es sehr viel auch um Psychologie, weil Girard und eine fundamentale Kritik an Sigmund Freud, weil er sehr viele Kategorien von Freud verschoben sieht, anders sieht, ähnlich, aber anders. Freud hat ja den Vatermord im Ursprung, Girard den Brudermord und entwirft eine von ihm sogenannte interdividuelle Psychologie, weil er meint, es gibt keine menschliche Psychologie in einem Menschen. Das ist so ein bisschen wie systemische Therapie, sondern durch diese Mimetik und das Ganze geht es immer um das Ich im Anderen und den Anderen im Ich. Und das ist super spannend. Also natürlich auch, also man kann das alles lesen, man muss sich halt gewillt sein, das zu lesen. Aber das ist, ja, sich da hineinzutigern, das ist ein dickes Buch und da muss man schon zwischendurch immer wieder das behirnen. Aber für mich ein sehr, sehr wichtiges Buch, auch im Punkt auf Psychologie und auf bestimmte Lehrgrundsätze von Freud, die immer noch unkritisch übernommen werden und nie hinterfragt worden sind, die da sehr gut vorkommen. Und das ist ein kleines Bändchen, wo es um Christentum, das heißt Christentum und Relativismus, da geht es um die, auch, es ist mit einem theologischen, katholischen Theologen Gianni Vattimo ein Gespräch. Da geht es um die, den Modernität des Christentums. Also das finde ich ja für mich auch, das für mich war das Christentum immer das Alte. Und dann kommt die Aufklärung, aber eigentlich dieser Gedanke, dass Christentum Aufklärung ist und Freiheit, das habe ich früher nie verstanden, das verstehe ich jetzt, finde ich, besser. Ja, das ist dieser Band und er hat noch kleinere Schriften, die habe ich nicht mitgebracht, auf Englisch, ein super spannendes Büchlein über Anorexie, über den Wettbewerb, immer dünner zu sein. Auch eine Art von Rivalität. Das ist so ein kleines Buch, nur auf Englisch leider, aber super spannend. Also wahnsinnig viele Teilaspekte, die das abdeckt. Ja, danke. Liegen dann da drüben die Bücher.
Vielen Dank. Vielen Dank.